Ja, guten Morgen. Lass uns noch zusammen beten, bevor wir in Gottes Wort gucken. Lieber Vater im Himmel, wir haben es gerade gesungen, wenn wir bitten, dann wirst du uns geben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort erklärst. Wir können es von uns aus nicht verstehen. Wir haben keine Möglichkeit, dich zu verstehen, wenn du es uns nicht selbst erklärst, dein Wort, wenn du uns nicht klar machst, was deine Gedanken sind, weil sie viel höher sind als unsere Gedanken, weil sie ganz anders sind als alles, was wir kennen hier aus der Welt. Und so bitten wir dich, ja, in der Zuversicht, die du uns schenkst durch dein Versprechen, dass du jetzt zu uns sprichst, zu jedem persönlich. Amen. Ja, die Bibel dabei haben können schon mal aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 3. Wir befinden uns in einer Predigtreihe mit kleinen Unterbrechungen aus besonderen Anlässen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe zum 1. Korintherbrief. Ganz große Überschrift ist Erneuerung. Die Gemeinde als Ort der Erneuerung, als Ort der Ermutigung und Ermahnung. Und heute haben wir das Thema Erneuerung des Selbstbildes. Wer möchte nicht in so einer Gemeinde sein, wie wir sie in Korinth eigentlich antreffen? Zum einen, die Stadt ist perfekt gelegen. Das ist eine brummende Stadt, die ist wirtschaftlich stark. Da gibt es richtig Leben, da ist richtig was los. Toll da zu leben, also das haben sich viele gewünscht. Zum anderen gab es natürlich auch Probleme in der Gemeinde, Probleme in dem Umfeld, weil mit diesem ganzen Erfolg und sowas war Korinth letztlich, Korinth war dafür bekannt, eigentlich eine völlig verkommene Stadt zu sein. Es gab sogar schon sprichwörtlich, die Korintherart oder sowas wurde schon sprichwörtlich im Volk benutzt für ein verkommenes, ein unmoralisches Leben. Und trotzdem, ja, scheinbar irgendwie muss es auch irgendwie eine attraktive Stadt gewesen sein. Auf jeden Fall zog es ganz viele Leute dahin. Und dann, was für eine Gemeinde. Gott hat Gnade geschenkt, schickt einen Apostel dorthin, nämlich Paulus, und er gründet eine Gemeinde und ruft Leute also heraus aus dem alten Leben und eine Gemeinde entsteht. Die Gemeinde wächst relativ schnell. Und für eine Zeit geht es dann weiter, dass ein vollmächtiger Mann diese Gemeinde auch leitet. Apollos ist dieser Mann gewesen. Wir lesen und finden raus, dass diese Gemeinde innerhalb von kürzester Zeit, und wer wünscht sich das heute nicht, ein Riesenspektrum an Begabungen und Gaben gehabt hat. Sodass man sagt, in dieser Gemeinde hat es an nichts gefehlt. Es war alles da. Wer wünscht sich das nicht? Es war zum Teil auch ein bisschen Prominenz in der Gemeinde. Das ist ja immer auch ganz nett, ne? Wenn man sich so ein bisschen in dem Licht von den anderen Leuten auch scheint, selbst der Synagogenvorsteher, also schon, ist ja schon jemand, der ist auch in die Gemeinde gegangen, der ist auch Christ geworden. Ein paar Leute waren auch betucht in der Gemeinde, die hatten es finanziell ein bisschen. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht, vielleicht tut das der Ausstattung der Gemeinde ganz gut oder überhaupt dem Ansehen, ist ja auch nicht, kein Schaden. Ja, es waren sogar alle Gesellschaftsgeschichten waren vertreten. Ist ja irgendwie auch eine Stärke von so einer Gemeinde, wenn es irgendwie schafft, ja, aus allen Gesellschaftsschichten kommen die Leute zusammen. Ist doch toll. Was für eine Gemeinde. Und wenn wir dann den Korintherbrief aufschlagen, dann lesen wir ein Lob nach dem anderen und sagen, hier, guckt euch diese Gemeinde an, so läuft's. Ja, leider nicht. Was wir über die Gemeinde lesen im 1. Korintherbrief ist, Streit über die Richtung der Gemeinde. In welche Richtung soll es gehen? Der eine sagt, ja, wir müssen uns an Apollos orientieren. Der andere sagt, nein, wir müssen uns an Petrus orientieren. Der kommt aus Jerusalem. Der war in der Urgemeinde. Der nächste sagt, nein, wir müssen uns an Paulus orientieren. Der hat doch die Gemeinde gegründet. Es gibt verschiedene Parteien, verschiedene Cliquen in der Gemeinde und sie kämpfen um Macht und um Führung. Und das Zusammenkommen ist geprägt von Eifersucht und von Zwietracht, von Missgunst. Nicht nur das. Die Gemeindefeste sind immer wieder auch mal zu Saufgelagen ausgeartet. Ja, unvorstellbar. Stell dich mal vor, wir machen unser Gemeindefest hier und dann kommen die Leute irgendwann an und machen ihr Fass auf und dann wird ordentlich gewächert und am Ende des Sonntags liegen hier der eine oder der andere lallt da fröhlich vor sich her. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir würden uns einen Kopf langen. Unvorstellbar. Aber wir lesen es. Es war sogar so. Sogar beim Abendmahl waren die Leute besoffen. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht nur das. Lieblos sind sie gewesen untereinander. Lieblos sind sie gewesen. Die Reichen haben den Armen so ein bisschen gezeigt, was sie so hatten, ohne da den anderen was abzugeben, und haben ihnen schon klar gemacht, naja, wir kommen hier schon, wir sind hier schon in einer Gemeinde. Aber ihr dürft ja nicht vergessen, wer wir sind und wer ihr seid. Sogar Inzest gab es in dieser Gemeinde. Da hat doch jemand tatsächlich eine Beziehung gehabt oder auch eine sexuelle Beziehung mit der Stiefmutter. Das fanden sogar selbst die Korinther von außen ekelhaft. Aber in der Gemeinde wurde das geduldet. Es war, naja, das war vielleicht nicht so schön, aber wir haben ja alle irgendwie auch Fehler. Und es ist doch besser, man spricht vielleicht einfach gar nicht so drüber. Ist ja jeder hat ja so seine Last da, nicht wahr? Und da stellt man sich schon die Frage, was ist schiefgelaufen? Wie kann eine Gemeinde mit auf der einen Seite diesen Voraussetzungen, mit so einer Grundlage, die gelegt wurde, mit so vielen Gaben, die sie bekommen haben, und zweifelsohne, es waren Christen, es waren Auserwählte Gottes. Wie kann so eine Gemeinde letztlich in so eine Schieflage kommen und so ein Leben führen? Und das ist eigentlich ganz klar, solche Sachen sind niemals von heute auf morgen. Es ist nicht so, dass letzte Woche war alles in Ordnung und nächste Woche sagen wir, so, ab heute wird im Abendmahl gesoffen. So läuft das nicht. Und es sind schleichende Prozesse, und die Frage ist, wo sind eigentlich diese kleinen Weichenstellungen, die gestellt werden, die am Ende im Desaster landen? Und ein Hinweis darauf, und ich glaube, es ist der entscheidende, ist die Frage nach unserem Selbstbild. Wer sind wir in Christus? Wer sind wir in Christus? Und ich möchte gleich den Predigtext lesen. Das ist 1. Korinther 3, Vers 18 bis Ende des Kapitels 23. Und die Predigt in drei Teile einteilen. Erstens die Ausgangssituation. Gottes Weisheit und die Weisheit der Welt unterscheiden sich wie Licht und Finsternis. Zweitens die Selbsttäuschung, die Korinther glauben, am besten zurechtzukommen, wenn sie die Weisheiten aus beiden Königreichen miteinander mischen. Und drittens die Lösung, und das ist dann unser Thema, die Erneuerung des Selbstbildes, erleuchtete Augen des Herzens, wer wir in Christus sind. So drückt Paulus das mal im Epheserbrief aus. Ich lese aus 1. Korinther 3, ab Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos, oder Kephas, das ist Petrus, oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles ist euer. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. Nach der Warnung, die in Vers 18 steht, niemand betrüge sich selbst, ist das Erste, was wir lesen, ein etwas Paradoxes. Wer schlau werden möchte, muss dumm werden. Wer weise werden möchte, muss zuerst einmal töricht werden. Es geht hier nicht um eine Grundausbildung, wir müssen die Sache von der Pike lernen, sondern es geht darum, dass Paulus hier zwei Dinge voneinander unterscheidet, die unterschiedlicher nicht sein könnten, so wie Licht und Finsternis. Licht und Finsternis können nie zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Das geht nicht. Da, wo Licht ist, ist keine Finsternis. Da, wo Finsternis ist, kein Licht. Und so extrem wie diese zwei Seiten verhält es sich mit der Weisheit, die die Welt hat, und die Weisheit, die von Gott kommt. Was ist die Welt? Es geht nicht um die Natur, sondern es geht um die Menschen, um die Menschheit, die sich abgewandt hat von Gott und gesagt hat, wir probieren es ohne ihn, wir machen uns unsere eigene Vorstellung von dem Leben, wie das Leben funktioniert und was gut ist für uns, und wir kommen selber klar. Und das letztlich ergibt ein gesamtes Gedankensystem, wie das Leben zu interpretieren ist und wie das Leben zu leben ist, zu meistern ist. Die andere Seite ist, die Weisheit, die von Gott kommt, ist, dass es Gott gibt. Und dass von ihm aus gesehen alles andere beurteilt werden muss, weil er der Schöpfer ist und weil er einen Plan hatte von Anfang an. Und er übrigens dabei ist, diesen Plan umzusetzen, auch heute noch. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, die uns das so ein bisschen verdeutlichen sollen, wie unterschiedlich das Ganze ist. Im Grunde genommen, wenn wir darüber nachdenken, hier und da fällt uns das ja auf. Ach ja, ist ja ein Unterschied, ja, feststellbar. Aber wie unterschiedlich und wie krass diametral sie voneinander auseinanderklaffen, ist uns manchmal gar nicht so klar. Ein Beispiel. So ein klassischer Leitsatz, den wir überall hören, ist, folge deinem Herzen. Es gibt eine neue ZDF-Serie, Hanna, folge deinem Herzen. Schnulziger könnte es nicht sein, aber diese Botschaft gibt's überall. Listen to your heart, folge deinem Herzen, was sich gut anfühlt, das ist richtig. Wenn es dir Spaß macht, dann ist es doch gut, dann dient es doch was Gutem. Hör auf dein Innerstes, hör auf dein Herz, dann wird es gut. Das ist genau das Richtige für dich. Sogar Kinder wissen selbst, was am besten für sie ist. Wir müssen sie einfach lassen. Der Mensch weiß, wenn er auf sein Innerstes hört, selbst, was das Richtige und Gute für ihn ist. Wir brauchen niemanden von außen, der uns da reinquatscht. Das hören wir überall, diese Botschaft kriegen wir jeden Tag zigfach auf allen Kanälen gesendet. Überall bekommen wir diese Botschaft. Was sagt Gott dazu? Zum Beispiel sagt Jesus in Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen kommen Neid, Mord, Eifersucht, Unmoral. Oh. Die einen sagen, ja, hör auf dein Herz. Und Jesus sagt, nein, das ist die Quelle des Übels. Da kommt der ganze Dreck her. Oder, ja Mensch, wenn du auf dein Herz hörst, das ist richtig. In Jeremia 17, Vers 9 steht, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und so verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Das heißt ja nicht, dass alles, was wir in unserem Herzen schlecht ist, sonst wäre es mit dem Hinterhältigen ja gar nicht so leicht, gar nicht so schwer. Wenn wir wüssten, okay, alles, was wir jetzt denken und alles, was wir fühlen, ist grundsätzlich schlecht, dann wäre es ja wiederum einfach. So einfach ist es nicht. Natürlich sind auch Sachen richtig und sowas. Aber es ist doch kein Maßstab. Es ist doch nicht unsere Orientierungsschnur. Es ist doch nicht unser Gefühl. Und doch kriegen wir diese Botschaft ständig gesagt. Da müssen wir aufpassen. Anderes Beispiel. Man lebt nur einmal. Hört man immer wieder. Live fast, die young. Hol alles raus, was geht. Alles raus. Only the good die young, nur die Guten, die sterben früh, weil die ziehen es von Anfang an durch, die nehmen sich einfach alles. Und dann kommen sie in die Kiste und dann ist ja sowieso alles vorbei. Was bist du so dumm und hältst dich zurück? Und Gottes Antwort ist, nein, nein, mein Freund, sammel dir Schätze im Himmel, die weder gestohlen werden können, die nicht verrosten, die keine Motten fressen können, auf dich wartet die Ewigkeit. Oh, das ist ja ein Aspekt, den wir vorher überhaupt nicht bedacht haben, aber es ist der entscheidende Aspekt. Die Welt sagt, befriedige deine Bedürfnisse sofort. Und das kannst du auch. 0% Finanzierung. Sofort. Das kriegen wir überall gesagt. Das Beste für dich ist, befriedige deine Bedürfnisse sofort. Und du kannst es. Nimm es dir doch. Das ist das Leben. Und Jesus sagt, beispielsweise, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sagt er in einer Situation, wo er herausgefordert wurde, seine Bedürfnisse sofort zu befriedigen. Er hätte es tun können, es wäre alles andere als unverständlich gewesen. Und doch sagt Jesus aber nicht auf die Kosten des Gehorsams. Natürlich sagt Jesus, und wenn es möglich ist, dann nimm doch diesen Kelch von mir. Aber nicht wie ich will, sondern dein Wille geschehe. Hauptsache gesund. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Naja, Hauptsache gesund. Hauptsache kein Leid. Das hören wir jeden Tag. Und ich denke immer wieder so, naja, eigentlich würdest du ja gerne mal was dazu sagen. Natürlich bin ich auch froh, wenn ich gesund bin. Klar, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ist das denn unsere Hauptsache? Wir würden aus unserem Leben gerne jegliches Leid verbannen. Ich komme später nochmal drauf zurück. Und Gott sagt uns, dass unser Leid jetzt im Vergleich zur Herrlichkeit später nichts ist. Es fällt nicht ins Gewicht in Römer 5, Vers 3. Wir lesen sogar, dass nicht nur, ja, wir können Leid schon irgendwie auch durchhalten, sondern dass aus Leid selbst Gutes entsteht, nämlich die Frucht des Geistes, das, was Gott an uns eigentlich tun möchte, das, was an uns Menschen eigentlich wertvoll ist, zum Beispiel Geduld. Wie lernt man Geduld? Sicherlich nicht, wenn man nicht mal was aushalten muss. Wie lernt man andere Leute zu trösten, wenn man nicht selber mal getröstet werden musste? Wie könnte man das denn nachvollziehen? Du musst dich selbst verwirklichen. Du musst Karriere machen. Lass dir doch von niemandem das Bühnenlicht klauen. Niemand hat das Recht dazu, dich in deinem Recht zu beschneiden. Du kannst dir auch eine Rechtsschutzversicherung nehmen. Und damit kannst du dein Recht durchziehen. Und das ist auch dein Recht. Du bist dumm, wenn du es nicht tust. Hören wir ständig. Und das passt uns ja auch so. Ne? Das schmeichelt unserem Stolz ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich bin ja eigentlich jemand. Niemand darf mir mein Recht nehmen. Niemand darf mich in meiner Freiheit beschneiden. Das stimmt. Und was sagt Gott? In Gottes Königreich gilt, du lebst doch nicht mehr selbst. Dein Selbst ist tot. Christus lebt in dir. Du bist Sklave Christi. Wie viele Rechte hat ein Sklave? In Galater 2, Vers 20 zum Beispiel. Ja, der Teufel redet uns ein, wir könnten uns aussuchen, ob wir jetzt irgendeinem Gott hinterherlaufen und dem dann dienen und dann für den irgendwie was machen oder ob wir unser Leben als selbst in die Hand nehmen und selbstbestimmt leben. Aber es ist eine Lüge. Das wusste Josua schon, als er das Volk Israel vor die Entscheidung stellte und sagte, so und jetzt, heute, wo ihr das hört, müsst ihr euch entscheiden. Wollt ihr Gott dienen, der übrigens schon bewiesen hat, dass er mächtig ist, dass er euch liebt, dass er euch beschützt, dass er euch herausführt und der euch große Verheißungen gegeben hat? Oder wollt ihr selbstbestimmt leben? Nein, das ist nicht die Entscheidung. Oder wollt ihr jemand anderem dienen, der euch verknechtet und kaputt macht? Dieser Gedanke des selbstbestimmten Lebens, der ist relativ, ich will mal sagen, modern momentan, den gab es immer wieder mal, aber er ist grundsätzlich falsch. Es geht nicht darum, ob wir jemandem dienen wollen oder selber König sind. Es ist die Frage, wem wir dienen wollen. Ob wir dem dienen wollen, der es bewiesen hat, dass er uns liebt. Oder ob wir dem dienen wollen, der uns ins Verderben treibt. Uns aber möglichst lange in dem Glauben lässt, wir hätten alle Zügel selber in der Hand. Ja, in der Welt gilt, wer groß sein will, der muss sich als mächtig erweisen. Das erleben wir doch in der Arbeitswelt. Der muss den Konkurrenten schon mal hier und da einen reingeben und der muss doch schon mal zeigen hier, was er kann. Und sonst kommst du doch nicht weiter. Sonst bringst du es doch zu nichts. Und in Gottes Königreich gilt genau das andere. Jesus erlebt diesen Streit bei seinen Jüngern. Und dann sagt er, Leute, versteht es doch. Es geht hier um was ganz anderes. Es geht hier um ein anderes Königreich. Wer der Größte von euch sein möchte, der sei der Diener aller. Auf die Spitze treibt es Jesus eigentlich schon gleich zum Anfang. Seine erste große Predigt, die wir hören, ist die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Wer es mal nachlesen möchte, wenn wir uns diese Seligpreisung durchlesen, das, wen Jesus glücklich nennt, das ist genau das Gegenteil von dem, was uns die Welt jeden Tag predigt. Überall. Übrigens in allen Fernsehsendungen, in jeglicher Musik, in jeglichem überall. Egal, was wir uns reinziehen. Wir müssen dessen uns nur mal bewusst werden. Jesus stellt alles auf den Kopf. Aber er hat es nicht nur gepredigt, er hat es gelebt. Von Anfang an. Geboren im Stall. In Schande. In einer nicht ehelichen Beziehung ist er schon schwanger geworden. Unvorstellbar. Seine Jünger waren Unterschichtloser. Und er hat keinen Palast gehabt, er hat keinen Platz gehabt, wo er seinen Kopf hinlegen konnte zum Schlafen. Also nach weltlichen Maßstäben war Jesus der absolute Loser. Und dann wird er auch noch von seinem eigenen Volk an die Besatzungsmacht, an die verhasste Besatzungsmacht übergeben und gekreuzigt. Der elendste und dreckigste Tod, den man sich vorstellen konnte. Das ist doch dumm. Der hat doch verloren. Und genau da setzt doch Paulus an, wenn er sagt, ja, und genau das kann die Welt eben nicht verstehen. Weil die Weisheit der Welt ist eben etwas ganz anderes als die Weisheit Gottes. In Kapitel 1, 1. Korinther 1, Vers 17 und 18 Ich lese einfach mal, sagt er, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit denen, die verloren gehen. Sie können es nicht verstehen. Aber uns, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Die Welt kann es nicht verstehen. Es ist etwas, was außerhalb ihres Königsreiches geschieht. Sie können dafür keinen Blick haben. Paulus führt das weiter aus im zweiten Kapitel. Das sind geistliche Dinge, die müssen geistlich beurteilt werden. Der natürliche Mensch, das heißt der Mensch ohne Gott, kann diese Sachen nicht verstehen. Er kann sie nicht verstehen. Wir müssen uns nicht darum wundern. Wir müssen die Welt deswegen auch nicht anklagen. Sie können es nicht verstehen. Sie müssen so denken. Heißt das denn, dass alle Christen dumm sind? Nein. Es ist hier nicht eine Frage von Intelligenz. Es geht hier nicht darum, dass wir sagen, ja, und deswegen sind wir Christen jetzt die Erleuchteten und wir können jetzt alles besser. Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, sagt er. Er hat allen Menschen Begabung gegeben. Es gibt viele Leute, sehr erfolgreich in Wissenschaft, sehr talentiert in allen Bereichen von Kunst und sonstigen. Natürlich, das können wir doch nicht abstreiten, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht um unsere Begabung. Es geht doch darüber, ob wir verstanden haben, dass hier auf der Welt nicht alles zu Ende ist, sondern dass wir irgendwann mal vor unserem Schöpfer stehen werden, uns zu verantworten haben. Das Grundproblem, so beschreibt es die Bibel im Psalm 14 zum Beispiel, heißt, der Tor, der Dumme, spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist die Grundannahme, es gibt keinen Gott. Und wohlgemerkt, er spricht es in seinem Herzen. Das mag sein, dass er mit seinen Lippen bekennt, ja, so eine Gottesvorstellung, also irgendwas ist da schon. Da ist schon was. Also schon, also einen Gott gibt es bestimmt. Aber er lehnt den persönlichen Gott ab, vor dem er sich rechtfertigen muss, vor dem er eines Tages stehen wird. Den lehnt er ab. Und ganz im Gegenteil sagt Gott uns in seinem Wort, Sprüche 1, Vers 7, die Weisheit beginnt da, wo der Mensch ehrfürchtig wird vor Gott. Sehen wir nämlich unser Leben hier aus der Perspektive der Ewigkeit, bekommt alles ein ganz anderes Gewicht. Es wird quasi alles auf den Kopf gestellt. Betrachten wir die Sachen von Ewigkeit her. Und das ist das, was hier auch geschrieben steht mit die Weisheit dieser Weltzeit, die sich nur um sich selbst dreht und nur auf sich selbst guckt. Sie ist Torheit vor Gott. Sie vergisst den entscheidenden Faktor. Unser Leben hier muss von der Ewigkeit her betrachtet werden, weil die Ewigkeit auf uns wartet und hier das Ganze nicht zu Ende ist. Aber der Stolz des Menschen, der den persönlichen und allmächtigen Gott verleugnet, sich vor ihm nicht beugen möchte, der ist natürlich auch geschickt, sich alle möglichen Philosophien zurechtzuzimmern, wie man sich das Leben erklären kann. Und es gibt viele Sachen, da kann man lange philosophisch drüber diskutieren. Und die sind in sich auch irgendwie schlüssig und passend. Und da ist viel drin, wo man denkt, Mensch, wow, guter Gedanke oder interessanter Gedanke, stark. Das einzige Problem an der Sache ist, das schwebt im luftleeren Raum. Die Hauptgrundannahme ist falsch. Die Hauptgrundannahme ist nämlich in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Und deswegen muss alles, auch wenn es in sich noch so logisch klingt und noch so intelligent scheint und auch intelligent ist, ein Irrtum sein, ein Wahnsinn sein. Ein Wahnsinn deshalb, weil es den wichtigsten Faktor in jeglichem Denken von vornherein beiseite schiebt. Ja, sie täuschen sich selbst. Und wir Christen? Diese Warnung, die Paulus hier schreibt in Vers 18, niemand betrüge sich selbst, die schreibt er doch an Christen. Kann das dann sein, dass wir uns auch betrügen? Ja, das tun wir ständig, alle Nase lang, überall. Und zwar tun wir das genau da, und das ist die größte Versuchung, wo wir versuchen, das scheinbar Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Wir sind ja schlau. Ich kann doch das Beste, was mir die Welt in ihren Verlockungen zeigt, alles mitnehmen und trotzdem noch Christ sein. Ich kann doch das, was sich in der Welt als richtig herausgestellt hat, mitnehmen und das doch auch in der Gemeinde anwenden. Ich kann doch die Maßstäbe, die in der Welt gelten, auch einfach mitnehmen und hier in der Gemeinde anlegen. Das funktioniert doch. Nein, das funktioniert nicht. Es ist Licht und Finsternis, entweder das eine oder das andere. Und genau da, wo das geschieht, wo wir versuchen, diese zwei Sachen, die sich nicht mischen lassen, unter einen Hut zu bringen, da entsteht Chaos. Da entsteht Chaos. Markus hat vor wenigen Wochen die erste Predigt aus dieser Reihe dazu gehalten. Da ging es um die Einheit. Man kann sich es auf der Homepage der Gemeinde runterladen und anhören. Da ist Chaos entstanden in dieser Gemeinde. Warum? Sie haben menschliche Maßstäbe eingesetzt. Sie waren das so gewohnt. Wir brauchen einen Anführer oder wir brauchen ein menschliches Vorbild. Und der eine schnappt sich den, der andere schnappt sich den. Und überhaupt ist es doch viel einfacher, wenn man sich mit anderen zusammentut gegen jemand anders. Das erhebt einen doch auch so ein bisschen. Wenn man doch derjenige ist, der herausgefunden hat, was die anderen gerade theologisch falsch machen, dann stärkt mich das doch. Dann bin ich doch wichtig, auch gerade in meiner kleinen Gruppe. Und es treibt aber die Gemeinde auseinander. Oder wir müssen auch heute immer wieder vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht auf Formulierungen rumreiten, aber wir sollen uns immer wieder mal bewusst machen, was wir eigentlich sagen, wenn wir den Leuten beschreiben wollen, was passiert, wenn ich zum Glauben komme, sage ich jetzt einfach mal. Da hören wir immer wieder, ja, und dann habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Und das ist genau die Selbsttäuschung, die der Teufel uns eigentlich einreden möchte. Ja, du lebst dein Leben, du machst dein Ding, das ist okay. Und jetzt hast du auch noch Jesus, der kommt dann dazu und der ist deine Versicherung, dass das alles auch klappt. Und wenn du es gerade selber mal nicht schaffst, dann kannst du beten und dann kann der Herr Jesus ja auch dafür sorgen, dass alles wieder gut wird, dass in deinem Job alles läuft, dass du gesund wirst und erfolgreich wirst. Und dann mach dir doch, dass dein Leben so richtig gelingt. Aber es ist eine Lüge. Wir haben vergessen, dass wir nicht Jesus in unser Leben einladen. Der darf jetzt ein bisschen mitlaufen, wenn es brenzlig wird. Darf er uns mal seinen Schutzengel senden. Nein, nein, wir haben etwas anderes gemacht. Hier geht es um Erneuerung. Und Erneuerung heißt nicht, wir bauen noch ein bisschen dran. Ja, jetzt ist Jesus ist auch noch mit dabei. Oder wir streichen das Ganze neu an und wir sagen, okay, wir machen das Ganze jetzt aber vielleicht etwas mehr noch aus religiösen Gründen. Es ist ein Austausch, alt gegen neu, alt weg, alte Kleider ausziehen, wegschmeißen, neue Kleider anziehen. Es ist, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, es ist vorbei, etwas Neues hat begonnen. Wie gerne hören wir es doch, es schmeichelt doch unseren Ohren, dass Leid im Leben eines Christen nichts zu suchen hat. Helmut Weidemann hat vor kurzem eine Predigt darüber gehalten, hier in der Gemeinde auch runterzuladen auf der Homepage, darüber, wie Jesus das gezeigt hat an seinem Leben, dass Leiden nicht nur auch dazugehört, sondern eigentlich die Grundbeschreibung des Lebens des Christen auf dieser Welt ist. Warum? Weil er aus einem anderen Königreich noch in dieser Welt lebt. Und er ist so andersartig, er passt hier eigentlich gar nicht rein, dass es zu Leid kommen muss. Aber dieses Leid ist nicht nur da, dass man es erdulden kann, sondern es ist auch dazu da, um uns zur Reife zu bringen. Aber wir hören es doch so gerne, dass wir jetzt doch Christen sind und dass Gott doch alles Leid wegtun will. Ja, das wird er tun, wenn wir bei ihm in seinem Reich sind, aber nicht solange wir hier auf der Erde sind. Lasst uns diese zwei Sachen, diese zwei Königreiche nicht vermischen. Sie lassen sich nicht vermischen. Es gibt viele Programme und Managements, da können wir uns Bücher kaufen. Da steht, Mensch, so habe ich meine Gemeinde erfolgreich gemacht. Können wir uns schnappen, können wir lesen, Mensch, so machen wir das auch. Der hat ein super Programm rausgefunden und so klappt das in unserer Gemeinde auch. Das Problem ist, dass der Typ von seinem Werk und seinem Erfolg spricht. Es ist überhaupt nicht unser Werk, es ist Gottes Werk. Wenn Gott das einer einen Gemeinde Gnade geschenkt hat und da ganz viele Gemeindemitglieder dazugekommen hat, dann dürfen wir ihn darüber loben. Aber wenn es sein Ziel für unsere Gemeinde in einer anderen Situation was ganz anderes ist, dann ist das was anderes. Wir können doch nicht sagen, ja, der hat jetzt hier ein Programm rausgefunden und das nehmen wir jetzt einfach auch und dann läuft der Laden. Das ist doch menschliche Weisheit. Und auch die Theologie nach Gefühl ist unheimlich beliebt. Ich lege die Bibel nach dem aus, was ich fühle, das richtig ist. oder was ich erlebt habe. Diese erlebnisorientierte Theologie finden wir überall. Und nach dem, was ich erlebt habe, lege ich jetzt die Bibel aus, anstatt das, was ich erlebe, aus dem Licht der Bibel zu beurteilen und mich zu fragen, woher kommt das denn eigentlich? Woher kommt denn dieser Gedanke? Woher kommt denn dieser Wunsch in mir? Und eine andere Sache momentan sehr populär, wo wir uns Christen uns selber täuschen und in die Tasche lügen, ist, dass wir meinen, wir könnten die Menschen vom Glauben an Christus überzeugen und dazu einladen, indem wir versuchen, ihnen mit ihren eigenen Maßstäben zu imponieren und zu zeigen, Mensch, wir Christen, wir sind doch gar nicht so bieder. Wir haben doch auch richtig was drauf, Mensch. Wir können doch auch was. Guck mal, wir machen so tolle dies oder so tolle Veranstaltungen und so tolle dies. Das ist doch toll. Da könnt ihr doch auch mal kommen. Wir sind doch gar nicht so schlecht. Wir wollen den Leuten beweisen, dass wir doch auch was drauf haben und vergessen, dass wir uns plötzlich ihnen anbiedern, ihre Maßstäbe nehmen und versuchen, sie in ihrem Bereich zu übertreffen. Es ist aber lächerlich. Das können wir niemals. Wir sind überhaupt nicht aus ihrem Bereich. Wir sind aus einem anderen Königreich. Aber Gott braucht doch meine Begabung. Wenn ich es hier in der Gemeinde nicht mache, wer macht es denn sonst? Das wird doch alles brach liegen, wenn ich das hier nicht tue. Oder kann Gott jemanden wie mich völlig ohne Begabung überhaupt gebrauchen? Ich glaube nicht. Sowohl die eine Selbstverherrlichung als auch das Selbst sich in den Boden stampfen, hat beides mit Stolz zu tun. Beides Mal ist der Maßstab, was kann ich im Vergleich zur Welt, was ist, was ich aufzubieten habe, was in weltlicher Sicht wertvoll ist und toll ist. Und beides Mal ist der Blick auf mich selbst im Maßstab der Welt und dann sage ich, ja, ich bin unverzichtbar in der Gemeinde, ohne mich geht hier alles den Bach runter oder ich kann gar nichts. Ich habe doch nichts. Und beides Mal haben wir uns einreden lassen, dass die Maßstäbe der Welt auch hier in der Gemeinde gelten. Und Gott sagt, dass er aber das Schwache erwählt hat, damit seine Kraft sichtbar wird. Gott kann auf die Leute verzichten, die ihre eigene Pressemitteilung schreiben können, indem sie hinausposaunen, wie gut sie sind. Es geht nicht um die eigenen Menschen. Es geht darum, dass wir transparent werden sollen, so wie Johannes der Täufer es gesagt hat. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Es geht doch nicht um mich. Es geht darum, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird in Losern, in Menschen, die es erkannt haben, dass sie es alleine nicht können. Und Paulus kannte diese Problematik in dieser Gemeinde. Er kannte diese Versuchung und deswegen erkannte die Versuchung schon, bevor er diesen Brief geschrieben hat. Deswegen geht er dahin und sagt, ja, ich hätte gerne über alles Mögliche mit euch gesprochen. Ich hätte euch gerne alles Mögliche auch noch weiter erklärt, aber ich konnte es nicht. Ihr hättet es nicht richtig einordnen können. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen und ich lese aus Kapitel 2, so bin auch ich, Kapitel 2, Vers 1, 1. Korinther. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und in der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus hat verzichtet, der Gemeinde in Korinth Dinge weiter zu erklären und Dinge, die er noch gehabt hätte, weiterzugeben. Warum? Weil er gesagt hat, die könnten es noch gar nicht vertragen. Die würden mich in den Himmel hochheben und vergessen dabei, durch mich hindurch auf Christus zu sehen. Und deswegen habe ich mir erstmal vorgenommen, ihnen nur das Kreuz zu predigen. Nur Christus, den Gekreuzigten. Den Juden eine Schande. Wie kann Gott Mensch werden? Wie kann Gott sterben? Den Griechen viel zu billig. Das kann ja jeder verstehen. Wir brauchen doch eine Philosophie, was Kompliziertes, wo man erstmal lange drüber nachdenken muss, dass man dahinter kommt. Das muss man sich doch erarbeiten und verdienen. Nein, genau darauf hat sich Paulus konzentriert und hat gesagt, nein, ich will euch nur die Basics beibringen. Das ist mehr, als man auf einen Schlag verdauen kann. Und jetzt kaut erst mal darauf rum, weil wir immer wieder in der Gefahr stehen, menschliche Maßstäbe an das heranzutragen, was uns Gott in seinem Wort eigentlich sagt. Es ist immer die Frage, wer bekommt die Ehre? Wer bekommt die Ehre für das, was hier läuft? Ist es der Mensch, der es tut, oder ist es Gott, der ihm die Gaben gegeben hat? Und da ist Gott dem das schief gesungene Lied lieber als die perfekte Show. Das schief gesungene Lied von Herzen lieber als die perfekte Show. Da ist ihm die gestammelte Predigt aus seinem Wort besser als die perfekte Rhetorik, die alle Leute staunen lässt, was für ein guter Redner es ist. Da ist die vielleicht armselige Unterkunft, in der die Gemeinde zusammenkommt, wo man sich aber noch in Liebe begegnet, besser als das perfekte Gemeindegebäude, wo einer seinen Willen durchdrückt und alles dann einfach so aussieht, weil er meint, und so wird es der Welt gefallen. Das ist was Tolles, das ist wertvoll. Wer bekommt die Ehre? Geht es bei uns um Liebe oder geht es bei uns um Qualitätsstandards? Nun, was ist die Lösung? Was ist die Lösung des Problems? Und jetzt kommen wir erst zu unserem eigentlichen Thema. Das Grundproblem ist, die Korinther, und ich meine auch wir, haben oft nicht verstanden, wer wir in Christus eigentlich sind. Wir haben es nötig, dass unser Selbstbild wieder erneuert wird. Und mit erneuert meine ich wiederum nicht, dass wir noch was dranhängen, sondern mit Erneuerung meine ich alt raus und weg und neu rein. Etwas Neues. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir finden das in jedem Brief. Überall finden wir das Gott, dass Gott uns immer wieder daran erinnern muss, wer wir eigentlich sind. Auch im gesamten Korintherbrief verteilt, immer und immer und immer wieder kommt es, erinnert euch doch, wer ihr seid. Das ist doch die Grundlage, von dem müsst ihr es her betrachten. Wisst ihr nicht, in den Versen 16 und 17, direkt vor unserem Predigttext, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr das denn nicht? Habt ihr es vergessen? Natürlich wisst ihr es eigentlich, aber hat das denn keine Auswirkung auf euer Leben? Und wenn wir uns jetzt selber beurteilen möchten und wenn wir uns jetzt selber betrachten müssen, müssen wir wieder aufpassen. Nicht auf uns wieder gucken, sondern wir müssen uns von dem her betrachten, der uns geschaffen hat und der uns herauserwählt hat und berufen hat. Und das ist genau das Ding. Wir müssen als Christen, wenn wir uns selber beurteilen wollen, wer wir eigentlich sind, wenn wir unser Selbstbild, wenn wir das richtig bekommen müssen, müssen wir nicht auf uns selbst gucken, sondern auf Christus gucken, der unser Leben ist. Weil wir selbst sind tot. So schreibt Paulus in Galater 2, Vers 20. Wir sind doch als selbst gestorben. Christus lebt in mir. Wer ist also dieser Christus und wer sind also wir? Wir sind von Gott sein auserwähltes Volk. Handverlesen, auserwählt, berufen. Persönlich. Jeder von euch. Jeder, der hier sitzt und sagt, ich habe mein Leben dem Herrn übergeben, ist von Gott persönlich auserwählt. Wir sind als Gemeinde, die wir zusammenkommen, nicht nur hier in Friedberg, sondern als alle Christen, als Gemeinde zusammengestellt, als Tempel des Heiligen Geistes. Und das Ganze wird auch nochmal wiederholt im Kapitel 6 im 1. Korintherbrief. Da geht es um die Einzelperson. Jeder Einzelne sogar von euch hat den Heiligen Geist, Gottes Geist, bekommen in dem Moment, in dem er sein Leben den Herrn übergeben hat. Als ein Siegel, als ein Versprechen für die Ewigkeit, die auf uns wartet. Wir sind Erben Gottes. Wir sind seine Kinder und wir werden das erben, was er geschaffen hat. Wir sind Miterben Christi. Haben wir das vergessen? Römer 8, Vers 17 können wir uns das durchlesen. Übrigens ganz interessant, in dem Zusammenhang gestellt mit dem Leid, was wir jetzt hier erleben. In dem Zusammenhang steht es. Lies mal das ganze Kapitel Römer 8. Wir sind aber auch Sklaven Christi hier auf Erden. Wir gehören uns nicht mehr selbst, wir sind erkauft. Wir sind teuer erkauft und bezahlt. Und wir sind Gottes Eigentum. Aber was für einem Herrn dienen wir? Wir dürfen jederzeit eine Privataudienz vor dem Thron Gottes, des Schöpfers haben, des Allmächtigen. Wir dürfen mit Zuversicht, so steht es im Hebräer 4, Vers 16, wir dürfen mit Zuversicht vor den Thron Gottes kommen, vor den Thron der Gnade. Jeder von euch, der hier sitzt, hat direkten Zugang zu Gottes Thron und darf direkt zu Gott gehen und vor ihm sein Herz ausschütten. Jeder von euch. Wir sind Gefäße, heißt es in einem anderen Bild, in 2. Korinther 4, Vers 2. Gefäße, irdene Gefäße, die Gott füllen möchte mit seinem Geist. Die Gott füllen möchte, sodass die Leute in uns Gott entdecken können. Das alleine ist genug, dass wir es wahrscheinlich in unserem ganzen Leben nie erfassen können. Aber wir müssen es uns doch immer wieder sagen und immer wieder versuchen, noch mehr und mehr dies zu begreifen und dies zu ergreifen, wer wir eigentlich sind. Und wir sind Teilhaber am Sieg Jesu über den Tod. Und deswegen kann Paulus auch so kühn hier sagen, in Vers 21, niemand rühme sich doch irgendwelcher Menschen, weil alles ist doch euer. Ihr habt doch Paulus, ihr habt doch Petrus, ihr habt doch Apollos von Gott als eure Diener bekommen. Nun hängt euch doch nicht an einen Menschen dran. Was ist das für ein dummes Zeug, wenn ihr doch direkten Zugang zu Gott selber habt? Ihr müsst euch doch nicht an Menschen klammern. Es sind doch einfach nur meine Diener und jeder von ihnen hat euch ein bisschen was zeigen können und weiterhelfen können. Der eine hat vielleicht gegründet, wie im Ackerfeld gesät, der andere hat gegossen. Aber es sind doch alles Diener Gottes. Aber es geht noch weiter. Selbst die ganze Welt, das Leben, der Tod, alles ist euer, sagt er. Selbst der Tod verliert seinen Stachel, weil er uns jetzt dienen muss, wenn wir zu Christus gehören. Warum muss der Tod uns dienen? Weil er der Übergang ist von dieser Welt hier zur Ewigkeit bei Gott. Der Tod ist für uns kein Schreckensgespenst mehr. Wir müssen nicht auf Gedeih und Verderb immer versuchen, jung zu bleiben und modern zu bleiben und dies und das und möglichst den Tod im Gedanken wegschieben. Das müssen wir nicht mehr. Wir brauchen diese Angst vom Tod nicht mehr zu haben. Er muss uns dienen. Er ist unser. Warum? Weil Christus den Sieg über den Tod erlangt hat und ihr gehört Christus an. Und Christus sagt, und niemand und nichts kann jemals irgendwen aus meiner Hand reißen. Und wir gehören Christus. Und Christus gehört Gott an. Und es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Schöpfer. Alles andere sind Geschöpfe. Es wird niemals einen spannenden Kampf zwischen dem Teufel und Gott geben, den Gott am Ende irgendwie noch gewinnt, weil er die besseren Rücklagen hat. Nein, nein, der Teufel ist ein Geschöpf, ein Hauch, und er ist vorbei. Und diesem Gott gehören wir an. Und das müssen wir uns immer wieder sagen lassen. Und was ist das für ein Herr, dem wir dienen? Was ist das für ein herrlicher Herr, der uns gemacht hat, der uns kennt, durch und durch, der genau weiß, was wir brauchen, zu jeder Zeit, in jeder Sekunde. Der uns liebt wie kein anderer und der sich nicht nur in Liebesversprechungen geäußert hat, sondern der es gezeigt hat. Es gibt keinen, der größere Liebe hat, als dass er für seine Freunde stirbt. Christus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Er hat uns als Kinder in seine Gemeinschaft gestellt, nicht weil wir so gleich sind, sondern weil wir unterschiedlich sind, um uns jeder mit seiner Gabe in unserer Unterschiedlichkeit zu dienen gegenseitig. Und er bereitet einen Platz für uns vor in der Ewigkeit. Er hat es zur Chefsache gemacht. Er sagt, ich bereite euch einen Platz im Himmel. Und den kann uns niemand mehr nehmen. Und dann frage ich mich, wer von uns wollte so einem Herrn nicht dienen? Wer will so einem Herrn nicht dienen, der alles für uns gibt und alles für uns gegeben hat? Und wer sich das jetzt eigentlich nochmal überlegt und dann anfängt, der Welt hinterherzulaufen, die letztlich doch vergeht, der hat nicht richtig zugehört. Das muss doch Konsequenzen haben, eigentlich für alle unsere Lebensbereiche. Und wir werden in der weiteren Reihe des Korintherbriefes verschiedene Bereiche noch angucken, wo wir sagen müssen, Mensch, mit diesem Selbstbild, wenn wir doch wissen, wir betrachten die Sachen von der Ewigkeit her, wir sind Gottes Kinder, dann muss es doch Konsequenzen haben für meinen Umgang mit meiner Zeit, meinen Umgang mit meinem Geld, meine Beziehungen, in denen ich drin stecke. Die Frage, wer oder was mich beeinflussen darf, welche Bücher, welche Fernsehsendungen, welche Musik ziehe ich mir rein, das muss doch einen Einfluss darauf haben, wer oder was die Gemeinde für mich ist und wie ich mich hier einbringe, wie wichtig mir es ist, Zeit zu nehmen, auf Gott zu hören und mich von ihm neu ausrichten zu lassen. Ganz persönlich und in der Gemeinde. Und es muss doch auch einen Einfluss darauf haben, wie ich die Krisen in meinem Leben bewältige. Wenn wir wissen, dass wir Gottes persönlich auserwähltes Eigentum sind, dann darf ich Gott auch vertrauen, dass er weiß, wie er mit mir umzugehen hat. Muss ich mich dann sorgen, wenn ich wirklich verstanden habe, wer ich in Christus bin? Ich möchte herzlich einladen, ganz neu darüber nachzudenken, wer wir in Christus sind. Und ich empfehle einfach jedem von euch mal, die ersten 4 Kapitel im Epheserbrief zu lesen. Da hat Paulus das wunderbar nochmal aufgeschrieben und gezeigt in einer Größe, wie man das in einer Predigtreihe überhaupt nicht darstellen könnte. Wenn ihr meint, ihr habt vergessen, wer ihr seid, dann lest euch mal die ersten 4 Kapitel im Epheserbrief einfach mal ein Stück durch. Auch gerne eine Woche lang jeden Tag einmal alles. Das ist machbar, das ist nicht so viel. Wenn du festgestellt hast, dass du diesem Herrn noch überhaupt gar nicht gehörst, dass du diesem wunderbaren Hirten noch überhaupt nicht nachfolgst, sondern noch jemand anderem, der dein Verderben letztlich im Ziel hat, dann lade ich nochmal herzlich ein, nach dem Gottesdienst oben auf die Empore zu kommen. Dort sind Leute, mit denen du beten kannst. Ich fasse nochmal zusammen. Die Weisheit der Welt und Gottes Weisheit sind wie Licht und Finsternis. Sie lassen sich nicht vereinbaren. Sie sind unvereinbar. Sie widersprechen sich in jedem Punkt. Wir unterliegen allerdings der Gefahr der Selbsttäuschung. Wir versuchen es doch immer wieder, die Sachen miteinander zu vereinbaren. Und wir müssen vorsichtig sein. Und die Lösung ist, wir müssen aufsehen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir müssen aufsehen auf Jesus, um zu erkennen, wer wir selber sind, um die Sachen hier in dieser Welt richtig beurteilen zu können. Und Gott gebe uns Gnade dazu, dass wir das schaffen. Amen.